Papst Johannes Paul II. Gilt als die höchste moralische Autorität auf dieser Welt. Er spricht mit sehr vielen Menschen. Was sind seine Hauptbotschaften? Darüber sprechen wir gleich. Es wird spannend, bleiben Sie dran. Papst Johannes Paul II. Hat in seinen Wappen unter das Kreuz ein großes M gemalt. Auf allen seinen Pastoralreisen besucht er, wenn das irgend möglich ist, berühmte Marienwallfahrtsstätten. Warum macht er das? Darüber möchte ich mich heute unterhalten mit Direktor Thomas Maria Rimmel aus Wiegratzbad. Er ist Diözesanpriester der Diözese Augsburg und Leiter der Gebetsstätte Wiegratzbad im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Dort kommen 500.000 Menschen im Jahr hin. Was bedeutet dieses große M im Wappen von Papst Johannes Paul II.?
Graf Brandenstein, das Wappen besteht ja aus diesem Kreuz mit dem M und unter diesem Wappen der Schriftzug Totus Tuus, auf Latein, auf Deutsch heißt es ganz dein. Gemeint ist ganz dein, o Maria. In Wirklichkeit sind diese zwei Worte, Totus Tuus, eine Kurzform der Ganzhingabe nach dem heiligen Ludwig Maria Grignot von Montfort.
Genau. Ja, dieser Ludwig Grignot hat ja diese Marienweihe entwickelt in so einem goldenen Buch. Ist das das, was der Papst uns vorleben will?
Absolut. Er möchte sich nur vorleben. Er möchte uns ermutigen, auch diese Weihe abzulegen. Und ich kann diese ganze Lehre unseres Heiligen Vaters über die Gottesmutter Maria gar nicht verstehen, wenn ich den heiligen Ludwig Maria Grignot von Montfort gar nicht, sagen wir es mal, locker drauf habe. Wenn seine Enzyklika studiert wird, Redemptoris Mater, wo er über die Wurzeln der Marienverehrung spricht, dann nennt er nur einen einzigen Namen, eben diesen Ludwig Maria Grignot von Montfort. Hier wird schon deutlich, welche Bedeutung einfach diese Marienweihe für sein ganzes Denken hat. Übrigens kann man auch sagen, natürlich ist in seiner Familie auch zum Beten, zur Gottesmutter, zur Kirche hingeführt worden. Die Familie ist die erste Schule des Glaubens, war auch bei ihm so. Aber er hatte auch Schwierigkeiten. Er schreibt einmal in seinem Buch Geschenk und Geheimnis, ich habe das hier mitgebracht, das schreibt er zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum, da gibt es ein Kapitel, der Draht zu Maria. Da erklärt er, dass er verstanden hat, dass die Gottesmutter uns zu Jesus führen möchte. Aber, sagt er, er hat auch Probleme bekommen, ob Maria nicht Jesus verstellt. Und wieder ist die Lösung bei ihm Ludwig Maria Grignot von Montfort. Dieses Buch hat ihm gezeigt, was eigentlich die richtige Verehrung der Gottesmutter ist. Er sagt, wenn das Geheimnis Mariens in Christus gelebt wird, dann führt es uns auch zu Christus.
Jetzt diese Marienweihe, die ihm offenbar so wichtig ist, dieses Totus Tuus, dieses ganz dein, wie geht denn das? Wie macht man so eine Marienweihe?
Also zu meiner Gebetsstätte kommen ja, wie Sie vorher gesagt haben, sehr viele Leute. Wir bieten auch diese Grignot-Weihe an. Allerdings ist hier eine 33-tägige Vorbereitung vonnöten nach diesem goldenen Büchlein. Man braucht
also der Ludwig Maria Grignot hat ein Buch geschrieben. Ich glaube, das heißt das goldene Buch.
Richtig.
Und da ist das erklärt, diese Marienweihe.
Genau. Da gibt es für jeden Tag ein bestimmtes Programm. Dazu brauche ich auch das Büchlein Der Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Und wenn ich diese zwei Dinge habe, bereite ich mich vor. Und dann vollziehe ich eine Weihe, die in Wirklichkeit eine Tauferneuerung ist, eine Ganzhingabe durch Maria an Jesus.
Also das macht man dann im Rahmen einer heiligen Messe, wird diese Weihe feierlich abgelegt, nach dieser 33-tägigen Vorbereitung?
Genau, wird feierlich abgelegt, ist ein wunderschönes Ereignis. Ich persönlich habe diese Weihe auch abgelegt und ich muss sagen, nach dem Erlebnis meiner Priesterweihe war das eine der tiefsten Erlebnisse, die ich als Mensch in meinem geistlichen Leben hatte, diese Weihe, diese Ganzhingabe zu vollziehen. Weil durch diese Ganzhingabe hat man das Gespür, man stellt sich ganz unter den Schutz des Himmels. Was gibt es Herrlicheres, als sich ganz unter den Schutz des Himmels zu stellen?
Also und dieser Schutz des Himmels, diese Ganzhingabe, warum ist die in der heutigen Zeit so wichtig? Denn der Papst sagt es ja in unsere Zeit hinein. Warum ist gerade diese Ganzhingabe, diese Weihe in unserer heutigen Zeit so wichtig?
Ich glaube, dass viele Christen ein wenig ein verkürztes Bild haben von Nachfolge Christi. Ganz extrem wird oft nur der Kreuzweg gesehen, das Leiden Jesu, dann auch vielleicht die Auferstehung. Wenn es ein bisschen weiter reicht, die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens. Aber man darf nicht vergessen, dass Jesus ja im Verborgenen 30 Jahre im Haus zu Nazareth verbracht hat. Sich sozusagen von der heiligen Familie heranformen, bilden, schulen dies.
Na ja.
Jesus ist praktisch, ich kann das ruhig so sagen, in die Schule seiner Mutter Maria gegangen. Wenn wir diese Ganzhingabe vollziehen, dann geht es auch darum, dass wir uns praktisch von Maria heran bilden, formen lassen, so wie Jesus sich von der Gottesmutter Maria auch formen ließ und sein Menschsein und alles entfaltete.
Also er hat sich sozusagen von Maria erziehen lassen.
Selbstverständlich, ja. Ganz normal im menschlichen Bereich, wie sie ihre Kinder auch erziehen.
Und der Sinn ist, dass wir uns auch von Maria so erziehen lassen, dass wir ganz zu Jesus kommen.
Unser heiliger Vater ist der Meinung, nur wenn wir unsere Berufung mit der Gottesmutter Maria leben, werden wir ganz sicher auf den richtigen Weg auch zu Christus geführt. So nach diesem alten Motto, es gibt viele Wege zu Gott, aber einer ist der sicherste, der über die Gottesmutter Maria.
Da ist jetzt von Ganzhingabe die Rede. Also Hingabe, gut, das wissen wir, Liebe ist Hingabe an den anderen. Ganzhingabe an Jesus durch Maria. Wie muss man das verstehen? Was bedeutet es?
Vielleicht muss man einen Schritt vorschalten. Unser heiliger Vater hat als Jugendlicher die Schriften des heiligen Johannes vom Kreuz studiert. Er wusste damals noch gar nicht, dass er Priester werden wollte. Die Berufung ist allmählich gewachsen in seinem Leben. Er wurde da in Wadowice von einem Laien, einem Jan Tyranowski, geleitet, angeleitet, geführt. Der Papst schreibt später über diesen Jan Tyranowski. In seinem Leben hat er ein Bild gesehen, was es heißt, wenn eine Seele in der Gnade entfaltet ist. Er spricht von diesem Jan Tyranowski als von einem Heiligen, der unerkannt unter uns lebte und wirkte. Dieser Jan Tyranowski, der hat die Buben zusammengeholt, darunter war auch dieser Karol Wojtyła. Er hat sie angeleitet, den Rosenkranz zu beten. Er hat sie angeleitet, sich gegenseitig zu führen. Ein ganz interessantes Prinzip, Jugend für Jugend.
Ah ja.
Okay, aber worauf möchte ich hinaus? Dass der Papst damals mit den Schriften des heiligen Johannes vom Kreuz verstanden hat, was Gott mit uns vorhat.
Was hat Gott mit uns vor?
Ich habe einen amerikanischen Priester kennengelernt, der hat immer gesagt, Jesus wants us to be happy. Jesus möchte, dass wir glücklich sind. Also Gott möchte, dass wir ein erfülltes, glückliches, friedliches Leben haben. Und wie funktioniert es? Beim heiligen Johannes vom Kreuz geht es darum, wie eine Seele, wie ein Geschöpf sich mit Gott verbindet. Wie das göttliche Feuer in unserer Seele auch aufflackern, sich entfalten kann. Um das geht's. Der Papst spricht davon, dass Gott uns an seinem göttlichen Leben teilhaben lassen möchte.
Müssen wir uns da völlig ändern oder erklären Sie das noch näher, was heißt Ganzhingabe, Teilhabe am göttlichen Leben?
Gut. Unser heiliger Vater, der geht so weit, dass er sagt, das Ziel Gottes ist die Vergöttlichung des Menschen. Das kann ich auch so rumformulieren. Was heißt Vergöttlichung? Was heißt Anteile am göttlichen Leben haben? Früher hat man von Gnade gesprochen oder auch heute spricht man noch von Gnade. Oder einfach, dass der Heilige Geist in uns auch lebt, wirkt, unser Inneres, unser Herz entfacht, erfüllt mit seiner Liebe. Teilhabe am göttlichen Leben heißt, was es bedeutet. Dass Gott uns, er, der unsichtbar ist, der unendlich ist, der allmächtig ist, dass er etwas von sich uns geben möchte. Gnade heißt, Gott möchte uns teilhaben lassen an seinem Leben. Und da kommt natürlich die Frage, wie funktioniert es, dass Gott uns teilhaben lassen kann an seinem Leben?
Also wir sollen uns öffnen, dass Gott mit seiner Gnade in uns wirken kann und wir sozusagen von ihm geführt werden. Diese ganze Hingabe, ich habe es mal so gehört, ist, dass wir nicht mehr unseren Willen in den Vordergrund stellen, sondern uns öffnen, dass der göttliche Wille sich in uns entfalten kann. Ist das richtig?
Bei der Ganzhingabe geht es letztlich darum, dass wir unser ganzes Sein, unsere ganze Geschichte auch, was wir bisher an Verdiensten im Bereich des Glaubens, des Lebens haben, die aktuellen Verdienste, auch die zukünftigen, dass wir das alles komplett Gott übergeben. Ihm sagen, ich stelle das hin wie ein Paket. Mach das Paket auf und mach mit dem, was du möchtest, und setzt du das ein in deinem ewigen Plan, den du mit uns Menschen vorhast.
Dass wir also unsere Verdienste, unsere Freuden und Leiden ihm zur Verfügung stellen, dass er etwas daraus macht, was in seiner Vorsehung für uns wichtig ist.
Und für alle Menschen.
Und für alle Menschen.
Gott hat einen ewigen Heilsplan, dass immer mehr Menschen seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erkennen, als Herrn annehmen und gerettet werden. Gott hat keinen Spaß und keine Freude daran, dass der Mensch verloren geht. Gott möchte nicht, dass jemand in die Hölle kommt. Ja, das ist nicht sein Plan. Ja. Sein Plan ist, dass alle Menschen zu ihm kommen, das Ziel unseres Lebens erreichen, den Himmel.
Ich fasse zusammen, der Heilige Vater will durch sein M in seinem Wappen und durch sein Wort Totus Tuus uns anregen, seinem Beispiel zu folgen und die Grignoweihe abzulegen. Kaufen Sie sich das Buch des heiligen Grignio, das goldene Buch, bereiten Sie sich 33 Tage auf die Weihe vor und legen Sie sie dann in einer Gebetsstätte ab. Ich habe das gemacht, meine evangelische Ehefrau hat es mit mir zusammen gemacht. Wir fühlen uns gut, wir spüren einen Schutz über unsere Familie. Das ist das, was der Papst uns vermitteln will. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Wir sind zurück. Wir haben gehört, dass Gott uns die Möglichkeit eröffnet, an seinem göttlichen Leben teilzunehmen. Direktor Rimmel, was hat die Grignoweihe damit zu tun und wie kann man das verstehen?
Hier kommen wir mal in den Kern der Lehre über die Gottesmutter Maria von unserem Heiligen Vater. Wenn Gott uns teilhaben lassen möchte an seinem ewigen und göttlichen Leben, dann müssen wir ja mal zunächst mal sehen, Gott ist unsichtbar. Und wir sind dagegen ein Wesen aus Geist und Materie. Und wenn Gott uns sein unsichtbares Leben mitteilt, dann geht es immer mit unserer Struktur. Das nennt man sakramental wie in der Taufe. In der Taufe wird Wasser genommen, ein sichtbares, greifbares Zeichen, das man über den zu Taufenden schüttet. Und in dem Moment beginnt das übernatürliche Leben in seinem Inneren einfach da zu sein und soll ja im christlichen Leben dann auch wachsen. Der Papst stellt eine ganz, ganz interessante Frage, um das zu erklären. Er fragt sich nämlich, wie hat die Mitteilung göttlichen Lebens vor dem Sündenfall begonnen?
Also Sünden vor dem Sündenfall heißt im Leben von Adam und Eva.
Sehr gut. Es geht um die Zeit von Adam und Eva, bevor sie aus dem Paradies rausgeflogen sind oder das Paradies verloren haben. Und natürlich sind es sehr viele Spekulationen, die jetzt der Papst hier auf theologischer Ebene macht. Aber es ist wichtig zu verstehen, was er hier sagen möchte. Auch hier muss es sakramental vonstatten gegangen sein. Und im Paradies kommt er eben auf Adam und Eva, auf Mann und Frau, in ihrem bräutlichen Verhältnis zueinander. Und der Papst sagt, Gott hat im Paradies sein Leben den Menschen so gegeben, dass wenn Mann und Frau zusammengekommen sind, Gott in diesem Augenblick auch da gewesen wäre und er hätte dann auch in diesem Moment sie teilhaben lassen an seinem göttlichen Leben und es wäre auch der Weg gewesen, wie der Mensch wächst am göttlichen Leben. Wenn in dem Moment ein...
Also das Verhältnis zwischen Mann und Frau hat dann sozusagen das göttliche Wesen wiedergespiegelt.
Im ähnlichen Zusammenkommen von Mann und Frau wäre Gott da gewesen, gegenwärtig gewesen mit seinem göttlichen Leben und hätte auf dieser Ebene dem Menschen sein göttliches Leben mitgeteilt. Mhm. Und ein Kind, das entstanden wäre, das hätte in dem Moment auch das göttliche Leben bekommen. Der Papst tut somit der Ehe, auch schon im Urzustand vor dem Sündenfall, eine sakramentale Dimension zusprechen und spricht auch vom Ursakrament der Schöpfung. Aber dann kam natürlich der Sündenfall. Und mit dem Sündenfall hat es nicht mehr so funktioniert, mit dem bräutlichen Verhältnis von Mann und Frau. Aber der Papst sagt, da gab es jetzt ein neues bräutliches Verhältnis, das die Ehe als Ursakrament der Schöpfung abgelöst hat. Und er spricht vom Ursakrament der Erlösung und spricht von dem bräutlichen Verhältnis Christus und Kirche. Das neue Ursakrament, wie Gott einfach uns teilhaben lassen möchte an seinem göttlichen Leben.
Also das bräutliche Verhältnis in der Ehe von Mann und Frau ist sozusagen übergeführt worden in ein Verhältnis von Jesus und seiner Kirche.
Richtig.
Als bräutliches Verhältnis.
Genau. Und man kann vielleicht gleich einen Unterschied festhalten. Im Paradies, da wären es viele einzelne Gemeinschaften gewesen, denen Gott im Einzelnen die Gnaden hätte zukommen lassen, sie teilhaben lassen am göttlichen Leben. Aber jetzt mit dem bräutlichen Verhältnis Christus-Kirche hätte man ein einziges bräutliches Verhältnis, wo Gott allen Menschen seine Gnaden jetzt zukommen lässt. Vielleicht kann man das besser so erklären. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es einen Streit. Es ging um die Frage, was ist eigentlich das Ursakrament? Woraus schöpfen alle Sakramente, die die Kirche hat, ihre Kraft? Mhm. Die einen haben gesagt, das Ursakrament ist das fleischgewordene Wort, Jesus Christus. Und die anderen haben gesagt, das Ursakrament ist der fortlebende Christus, die Kirche. Es war so eine Situation, entweder oder.
Also entweder Christus oder die Kirche.
Ja. In seinen Katechesen, die unser Heiliger Vater von 1979 bis 1984 auf dem Petersplatz gehalten hat, löst er dieses Problem auf, man muss sagen, geniale Weise. Er sagt nicht Christus oder Kirche, sondern Christus und Kirche in ihrem bräutlichen Verhältnis.
Ah, ja.
Das ist das neue Ursakrament der Schöpfung. In dem Maß, wie die Kirche, wer ist Kirche? Kyriake vom Griechischen her, alle, die zum Herrn gehören. In dem Maß, wie wir die Hingabe Christus gegenüber leben, fließt von Gott her Gnade nicht nur uns zu, sondern allen Menschen. Es ist, als ob wir Gott Raum geben, in diese Welt hinein zu wirken.
Also das bräutliche Verhältnis von Kirche, also von allen Mitgliedern der Kirche, ja, zu Jesus, eröffnet einen Gnadenkanal für alle Menschen auf der ganzen Welt.
Absolut richtig. Man kann es vielleicht noch einfacher sagen, in der Art und Weise, wie wir unsere christliche Berufung ernst nehmen, wie wir beten, wie wir aus den Sakramenten leben, wie wir auch versuchen, auf die Nächsten zuzugehen, in dem Maße leben wir das bräutliche Verhältnis, die Hingabe, und in dem Maß geben wir Gott eben diesen Raum.
Ah, ja.
Natürlich muss man sagen, dass Christus durch sein Sterben am Kreuz sozusagen die Erlösungsgnade für uns bereitgestellt hat. Aber die Verteilung dieser Gnade, die macht Gott davon abhängig, wie die Kirche ihr bräutliches Verhältnis zu Christus lebt.
Interessant. Und was hat das mit der Grignion-Weihe zu tun und mit Maria?
Die Gottesmutter Maria spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich mein Leben betrachte, dann muss ich sagen, dass ich den Ansprüchen meines christlichen Lebens, selbst als Priester, oft weit hinterherhinke und auch nicht immer gerecht werde. Meine bräutliche Antwort zu Christus ist immer unvollkommen. Da fehlt immer was. Das ist oft Stückwerk. Maria hat von Anfang an ihr bräutliches Verhältnis bis zum Kreuz, ja bis übers Kreuz hinaus, sozusagen vollkommen gelebt. Was zeichnet denn eine Braut aus? Eine Braut, die möchte für ihren Bräutigam ganz da sein, die möchte mit ihm zusammen sein, den Weg mit ihm gehen. Eine Braut, die möchte sich auch ganz dem Bräutigam hingeben. Das hat Maria alles getan. Und auch stellvertretend für uns und mit uns allen hat sie ihr bräutliches Verhältnis gelebt. Oder andersherum gesagt, wenn die Gottesmutter Maria nicht mit der Kirche auf dieser einen Seite wäre, den einen Pol dieser ganzen, dieser Hingabe leben würde, dann würde das Moment der Vollkommenheit im Miteinander mit Christus fehlen. Deshalb muss ich sagen, braucht die Kirche die Gottesmutter Maria.
So wie Christus vollkommen war, so war ja auch Maria vollkommen, weil sie unbefleckt war. Und da stimmt das Verhältnis.
Richtig, genau, weil Gott eben im Vorhinein sie begnadet hat, weil er sie freigehalten hat von der Erbsünde, weil er sie freigehalten hat von jeder persönlichen Sünde. Deshalb war sie in ihrem bräutlichen Verhältnis von Anfang an vollkommen. Genauso muss man das verstehen.
Und in ihrem Verhältnis zu Jesus führt sie uns da in dieser Weihe, in besonderer Weise zu Jesus, um diese Ganzhingabe zu leben? Oder wie muss man das verstehen?
Ich habe heute an einer Heiligen Messe mit zelebriert hier und habe durch die Kirchenbank geschaut. Und da gab es ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, das so in der dritten Reihe stand. Und die standen miteinander Hand in Hand während der Heiligen Messe in dieser Kirche, haben dem Gottesdienst beigewohnt. Da habe ich gedacht, das ist ein schönes Bild. Wenn wir das bräutliche Verhältnis mit der Gottesmutter Maria gestalten, dann gestalten wir es richtig. Dann gestalten wir es auf der absolut richtigen Seite. Das ist auch der Grund, warum unser Heiliger Vater diese Quirinio-Weihe so fördert, weil er sagt, wenn ihr mit der Gottesmutter Maria lebt, euch von ihr formen lasst, dann geht es ja in die Schule, wo die vollkommene Hingabe, das vollkommene bräutliche
perfekt gelebt wurde.
Perfekt schon gelebt wird und praktisch auch immer da ist.
Naja, interessant. Also Maria ist sozusagen unser Vorbild, unser perfektes Beispiel, diese Teilnahme am göttlichen Leben zu leben und diese Hingabe zu leben.
Ja, sie ist das Beispiel und auch, man sagt auch, der integrierende Bestandteil. Ich habe vorher gesagt, dass das Ursakrament der Schöpfung, das war die Ehe. Und durch dieses bräutliche Zueinander hat Gott einfach die Gnade in diese Welt fließen lassen, war in diesem Moment auch gegenwärtig. Das neue bräutliche Verhältnis Christus-Kirche ist letztlich dazu da, um nicht nur uns Menschen, sondern nicht nur uns Katholiken, sondern die ganze Welt wieder auf Kurs zu bringen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Selbstverständnis der Kirche etwas Neues gebracht. In Lumen Gentium gibt es eine Definition der Kirche, die lautet, die Kirche ist praktisch oder quasi Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug der Vereinigung der Menschen mit Gott, aber auch der Einheit aller Menschen miteinander. Ich verstehe.
Das ist ja wunderschön, dieser Gedanke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir unter uns Menschen so viele Turbulenzen erleben.
Genau. Also, dass die Kirche dazu da ist, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird, mit Gott vereinigt wird, das verstehen wir alles. Aber dass die Kirche auch dazu da ist, dass Gott praktisch seine Gnaden in die Welt hineinfließen lässt, und zwar in dem Maße, wie wir dieses bräutliche Verhältnis zu Christus leben, das ist was Herrliches, was Wunderbares. Da hat jeder eine riesengroße Aufgabe. Dieses bräutliche Verhältnis zu leben, das ist nicht irgendein Bild, sondern es ist die grundsätzliche christliche Berufung, die es überhaupt gibt.
Ein wunderschönes Bild. um dieses bräutliche Verhältnis zwischen Kirche und Jesus intensiv zu leben, anhand der Mutter Gottes mit der Grignion-Weihe. Das ist eine der Hauptbotschaften unseres Heiligen Vaters im Zusammenhang mit der Mutter Gottes. Sie haben das wunderbar herausgearbeitet. Ich hoffe, dass es ein Ansporn ist, dass viele Menschen diese Grignion-Weihe leben und dieses bräutliche Verhältnis der Kirche mit Jesus einsteigen. Mehr über die Botschaften des Heiligen Vaters an uns alle hören wir nächste Woche um die gleiche Zeit. Ich freue mich drauf.